Heute bei «Apropos» der Prozess gegen Hashim Thaçi. Seit 3 Jahren steht der ehemalige Präsident vom Kosovo, der Hashim Thaçi, in Den Haag vor einem Sondertribunal. Ihm werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, die er als Mitglied von der UÇK begangen haben soll, der kosovarischen Befreiungsarmee.
The indictment charges and we intend to prove hundreds of detentions across Kosovo, usually under terrible conditions of abuse, and over 100 murders.
Dass er überhaupt vor Gericht steht, dafür haben maßgeblich Leute aus der Schweiz gesagt. Die ehemalige Cheffachlägerin vom Internationalen Gerichtshof, Carla Del Ponte, und der inzwischen verstorbene Ständerat Dick Marty. Der Thaçi, der von Joe Biden mal als der George Washington vom Kosovo bezeichnet worden ist, hat in seiner Heimat trotz dem Prozess noch immer sehr viel Unterstützung. Vor Gericht geht zum Schluss um eine sehr simple Frage. Ist er ein Held oder ist er ein Verbrecher? Für uns folgt der Enver Robelli den Prozess, seit Jahren schon. Er ist Auslandredakteur bei Tamedia. Heute, kurz vor Abschluss der Verhandlungen, ist er zu Gast bei einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Bernenzeitung und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Enver.
Hallo Philipp.
Enver, das ist eine ziemlich verworrene und eine sehr grosse Geschichte. Auch. Ich weiss gar nicht richtig, wo man anfangen soll. Vielleicht müssen wir es wirklich historisch machen. Wir gehen fast 30 Jahre zurück auf den Balkan. Es herrscht Krieg auf dem Balkan, wie häufig in der langen Geschichte der Region. Wer kämpft denn gegen wer?
Also tatsächlich ist es gar nicht so verworren. 1998 ist in Kosovo ein bewaffneter Aufstand ausgebrochen von den Kosovo-Albaner gegen die Unterdrückung, Repression und Terror vom serbischen Regime unter dem damaligen Diktator Slobodan Milošević. Der Terror hat aber 1989 angefangen, indem Milošević Kosovo die Autonomie entzogen hat, in einer Provinz, die zu 90% von Kosovo-Albaner bewohnt wird. Und in dieser Zeit haben Kosovo-Albaner am Anfang versucht, mit friedlichen Mitteln eigentlich der Repression sich zu widersetzen. Die Leute sind entlassen worden von öffentlichen Institutionen, Fabriken, Schulen. Kosovo-albanische Schüler haben keinen Zugang mehr zu den Schulen gehabt. Und fast 10 Jahre ist der friedliche Widerstand gegangen. Es hat nichts gebracht. Und nachher haben junge Leute, wie zum Beispiel der Hashim Thaçi, also rebellische Studenten, Geduld verloren und haben zu den Waffen gegriffen und haben die serbische Polizei angegriffen. Serbien hat dann mit einer brutalen Terrorkampagne reagiert. Über 1 Million Menschen sind vertrieben worden. Vorher, also 1999, am 24. März, hat dann NATO in diesem Konflikt interveniert, um eigentlich einen Völkermord zu verhindern, wo ja in Bosnien schon passiert ist, auch in Srebrenica. Es ist eigentlich, der Kosovo-Krieg ist der 4. Krieg, wo Milošević innerhalb von 10 Jahren angezettelt hat. Und ein solches Szenario hat eigentlich die internationale Gemeinschaft in Kosovo nicht nochmal wollen.
Du hast den Protagonist schon erwähnt, der Hashim Thaçi. Kurz vor Ausbruch vom Krieg ist er noch in der Schweiz, in Dietikon. Was macht er dort und wer ist er überhaupt?
Er ist in der zweiten Hälfte der 90er Jahre in die Schweiz gekommen, nachdem er von der serbischen Behörde in Kosovo verfolgt worden ist. Ein Gericht hat ihn damals in Abwesenheit zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen der Vorbereitung von einem bewaffneten Widerstand. In der Schweiz hat dann er Asyl bekommen, ist mit seiner Frau gekommen und er hat in einer, ich sage eher bescheidene Wohnung in Dietikon bei Zürich gewohnt, ist ein junger, sehr ehrgeiziger Mann gewesen, hat angefangen Deutsch zu lernen und hat auch in Zürich an der Uni angefangen Geschichte zu studieren. Vorher hat er an der Uni Pristina, an der Untergrund-Uni sozusagen, weil offizielle Unis hat es ja keine mehr gegeben, die sind von der serbischen Behörde besetzt worden. Also an der Untergrund-Uni hat er in Pristina Geschichte studiert und hat einfach seine Studien hier in Zürich weiterführen.
Dann macht er so wie alle klassischen Geschichtsstudenten, er bricht das Studium ab und geht zurück in Kosovo, trotz der Strafe gegen ihn verhängt worden ist und schließt sich dort der UÇK an. 2 Fragen. Zum einen, warum macht er das? Warum geht er wieder in Kosovo, wo er dort von Strafe bedroht ist? Und das Zweite, was ist die UÇK für eine Truppe, die er sich anschliesst dort?
Der Dodge war relativ früh beteiligt an Vorbereitungen für einen bewaffneten Widerstand. Er kommt aus einer Region, die eine lange Tradition hat an Widerstand gegen Ungerechtigkeiten. Es ist eine wirtschaftlich sehr rückständige Region in Zentralkosovo. Und er ist der Überzeugung, dass ein gewaltfreier Widerstand nichts mehr bringt. Und darum schließt er sich zusammen mit sehr vielen auch anderen Studenten und Landwirten auf dem Land, die Pläne machen, wie sie eigentlich mit Waffen die serbische Staatsmacht bekämpfen können. Man kann sagen, Tucek ist Mitte der 90er Jahre von Studenten wie Sacci gegründet worden, von ehemaligen politischen Gefangenen, die im alten Jugoslawien im Gefängnis waren. Und von politischen Aktivisten, die in der Schweiz Zuflucht gefunden haben damals. Die meisten von ihnen hatten linke politische Orientierung und sind alle Atheisten gewesen. Und ohne Übertreibung kann man sagen, Tucek ist zum Teil in Kosovo gegründet worden und zum Teil auf dem Helvetiaplatz in Zürich, im Volkshaus, an der Werststrasse, in verschiedenen Wohnungen da in der Stadt Zürich, aber auch in anderen Städten. In Biel haben sie eine Zeitung herausgebracht, wo Tucek massiv unterstützt hat. Auch vorher ist die Zeitung erschienen. Und ich mag mich erinnern an die Zeit, es hat einfach immer wieder, alle 5-6 Wochen vom Bundesplatz, hat Demos gegeben, wo dann politische Aktivisten grosse Reden gehalten haben.
Was für eine Rolle hat denn der Sacci bei der UCK übernommen?
Er ist zum politischen Sprecher der kosovarischen Befreiungsarmee UCK geworden, also Guerillatruppe. Er hat UCK bei den Verhandlungen mit westlichen Diplomaten vertreten. Also man kann sagen, er war sozusagen der Chefdiplomat von der UCK. In dieser Rolle hat er auch ausländische Medieninterviews gegeben. Ist um 10 vor 10 damals auftreten.
Herr Sacci, freuen Sie sich, dass sich die G8-Staaten auf eine UNO-Kosovo-Resolution geeinigt haben?
Es ist wichtig, dass die Resolution geeinigt ist. Und wir sehen als einen guten, positiven Schritt vor. Und es ist wichtig, dass die Resolution ist nicht die Ende des Prozesses, sondern der Prozess geht es weiter. Und wir haben auch die Resolution begrüßt, obwohl wir noch ein paar Reserven hatten.
Man hat auch für sehr viele andere Medien geredet. Und nachher gibt es eine Szene im Schloss Rambouillet in der Nähe von Paris, wo ja der letzte Versuch bei einer internationalen Konferenz unternommen worden ist, um eigentlich eine friedliche Lösung zu finden. Und der Sacci ist als junger UCK-Anführer von Zürich nach Rambouillet, in der Nähe von Paris, gereist. Die Atmosphäre war hochexplosiv, weil Sacci der war in der kosovarischen Delegation, der jede Unterschrift verweigert hat. Er hat das Friedensabkommen abgelehnt, weil Friedensabkommen eigentlich keine Unabhängigkeit von Kosovo vorgesehen hat. Und er hat Angst gehabt, wenn er zurückgeht, dass die Regionalkommandanten von der UCK ihn praktisch liquidieren. Und in dem Moment passiert eine sehr filmreife Szene. Nämlich der James Rubin, damals Sprecher von Madeleine Albright, die amerikanische Außenministerin. Und der Rubin war damals auch der Ehemann von CNN-Starreporterin Christiane Amanpour. Also der Rubin hat einen Spaziergang gemacht mit dem Sacci im Schlossgarten von Rambouillet und hat ihm so Andeutungen gemacht, er könne ja mit seinen Freunden in Hollywood reden, dass die einmal einen Film über den Herrn Sacci machen. Und daraufhin hat dann der Sacci gefragt, ja, werde ich in dem Film «The Good Guy» oder «The Bad Guy» spielen? Und der Rubin hat darauf geantwortet und gesagt, kommt darauf an, es hängt davon ab, wie er sich verhält bei diesen Verhandlungen. Am Schluss hat der Sacci unterzeichnet, die Mehrheit der Delegation hat ihn können überzeugen. Aber es haben auch sehr viele Leute auch von außen interveniert, zum Beispiel der grossalbanische Schriftsteller Ismail Kadare, der einen offenen Brief geschickt hat und wo er Kraft seiner Autorität eigentlich immer gesagt hat, niemand darf dem Sacci Verrat vorwerfen, wenn er das unterzeichnet. Das war ein Hochrisikospiel, weil, wie gesagt, die Unabhängigkeit, eigentlich die Hauptforderung der Kosovo-Albaner oder der kosovarischen Delegation, hat das Abkommen nicht beinhaltet. Aber es hat so ein vages Versprechen gegeben, innerhalb von 3 Jahren nochmal eine Konferenz zu organisieren.
Die Frage, wer ein Good Guy oder ein Bad Guy ist, tut ihn bis heute verfolgen, wo dann der Krieg vorbei war und das Abkommen unterzeichnet, hat er sich so quasi zum Staatsgründer aufgeschwungen, oder kann man sagen?
Nicht gerade am Anfang, weil am Anfang ist eigentlich Kosovo unter internationale Verwaltung gestellt worden. UNO-Mission hat eigentlich zeigen gehabt. Schritt für Schritt hat man dann versucht, Demokratie in Kosovo aufzubauen. Und Tadic ist eigentlich erst 2008 richtig an die Macht gekommen. Aber klar, er hat natürlich immer eine wichtige Rolle gespielt als Partner vom Westen in Kosovo.
Der Joe Biden als George Washington vom Kosovo bezeichnet?
Ganz genau, weil Thaci am 17. Februar 2008 im kosovarischen Parlament eigentlich die Unabhängigkeitserklärung der Parlamentarier gelesen hat. Und das war seine Stunde gewesen. Und das ist auch natürlich ein grosser Preis für die Unabhängigkeit gezahlt worden. Über 10'000 Kosovo-Albaner sind in dem Krieg umgekommen. Von denen mehr als 80% sind Zivilisten. Aber zum Gesamtbild gehört natürlich auch, dass die UÇK auch serbische Polizisten, Soldaten, aber auch Zivilisten, Einzelne, umgebracht hat, entführt hat, misshandelt hat. Und das gehört einfach zum Gesamtbild und das dürfen wir nicht verschweigen.
Parallel zur Staatsgründung hat ja die Aufarbeitung von diesem Konflikt angefangen. Und du hast gesagt, man darf nicht verschweigen, was die UÇK gemacht hat, aber am Anfang geht es schon vor allem darum, was die Serben in diesem Krieg gemacht haben, oder?
Ganz genau. Ich will nur kurz auf die UÇK zurückkommen. Also man muss einfach sagen, es ist eine Widerstandsgruppe, aber es war kein karitativer Mutter-Theresa-Verein, obwohl die Familie von Mutter-Theresa aus Kosovo stammt. Auf jeden Fall hat nach dem Krieg schon ein Klima von Angst geherrscht. Aber Tatsache ist, also man hat nach dem Krieg zum Beispiel Leichen von ermordeten Kosovaren sogar in der Nähe von Belgrad gefunden oder in der Donau. Also ein Lastwagen voll mit Leichen, wo sie, also die serbische Staatsmacht, beim Abzug aus Kosovo einfach mitgenommen, um Spuren zu verwischen. Und das ist natürlich schon, das hat damals sehr, sehr viele Leute beschäftigt und beschäftigt auch heute immer noch, weil von 105 Massakern in kosovarischen Dörfern, 103 sind von serbischen Streitkräften verübt worden.
Am Anfang geht es vor allem um die Aufarbeitung von diesen Gräueln, die die Serben begangen haben. Irgendwann tut sich der Fokus bezweiten und es geht auch eben um die Sachen, die die UÇK gemacht hat. Wann hat das angefangen? Wann hat man auch ein bisschen breiter untersucht?
2008, damals hat Carla Del Ponte ein Buch veröffentlicht mit einem immer unbescheidenen, markigen Titel «Die Jagd, ich und die Kriegsverbrecher». Das ist die italienische Originalausgabe.
Nicht «Die Kriegsverbrecher und ich», sondern «Ich und die Kriegsverbrecher».
«Ich und die Kriegsverbrecher», genau. Und in dem Buch beklagt sie sich, dass die internationale Gemeinschaft die kosovarischen Kämpfer und Herr Thaci namentlich zu lang toleriert hat nach dem Krieg. Da hat sie sicher einen Punkt gehabt. Das Problem ist, dass Frau Del Ponte einen Schritt weitergegangen ist und hat der UÇK unterstellt oder einzelne Mitglieder von dieser Guerilla-Truppe, sie hätten sogar mit Organen von den Serben gehandelt. Und Beweis hat sie nicht geliefert, aber der Vorwurf hat die internationale Gemeinschaft alarmiert und der Europarat hat dann eine Resolution verabschiedet und der Dick Marty beauftragt eigentlich, einen Bericht zu schreiben zu diesen Vorwürfen, was der Dick Marty gemacht hat. Und er hat auch den gleichen Vorwurf wiederholt, auch wieder einmal ohne irgendwelche Beweise vorzulegen.
Was sind Ihre Beweise?
Nein, es handelt, ich habe keine Strafuntersuchung geführt und es handelt sich nicht um Beweise. Ich habe Fakten gesammelt und diese Fakten sind verschiedener Natur. Einmal sind verschiedene Berichte von Geheimdiensten von verschiedenen Ländern.
Kosovo hat einfach keine andere Wahl gehabt, als die Gründung von einem Tribunal zu akzeptieren. Ich habe damals den Thaci interviewt. Im Dezember 2010, ein paar Tage nachdem der Bericht von Dick Marty rausgekommen ist, und der hat gesagt, wir sind offen, wir haben nichts zu verstecken. Und der Druck ist, wie gesagt, von außen EU und USA so gross geworden, dass das kosovarische Parlament 2015 gesagt hat, okay, wir akzeptieren das, mit zwei Drittel Mehrheit durchs Parlament gegangen. Man muss sagen, die treibende Kraft hinter dem Tribunal war der Thaci selber. Und er ist dann auch zurückgetreten, sobald die Anklage da war gegen ihn.
Nur eine kleine Klammer zum Dick Marty, mit seiner Ständerin von der FDP. Der ist heute verstorben und man kann sagen, der Bericht von damals hat ihn nie mehr losgelassen.
Das stimmt und am Schluss ist er von irgendwelchen ominösen serbischen Verbrecher, die irgendwelche nahe Beziehungen zu Geheimdiensten in Belgrad haben, auch bedroht worden. Ist dann auch unter Polizeischutz gestanden. Also eine ganz mysteriöse Geschichte. Es gibt Vermutungen, dass irgendwelche kriminelle Gruppen einfach ihn haben wollen attackieren, umbringen und der kosovarischen Seite das anzulasten. Aber es bleibt vieles in diesem Bereich unklar.
Man hat von zwei Schweizer gehabt, Carlo Del Ponte, Dick Marti. Ein dritter Schweizer hat auch eine entscheidende Rolle gespielt, oder?
Ja, und der wird auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Und das ist ein Richter, ein Rechtsprofessor, der aus der Westschweiz kommt. Genael Metro, der gehört eigentlich einem vierköpfigen Richtergremium. Und die werden sich dann nach dem 18. Februar zurückziehen zu Beratungen und innerhalb von 90 Tagen wird er zusammen mit seinen Kollegen entscheiden, ob der Saatchi unschuldig oder schuldig ist oder auch mit Angeklagten.
Das ist jetzt schon ein rechter Gump. Wir gehen jetzt nochmal zurück zum Anfang von diesem Sondertribunal. Wer ist denn überhaupt angeklagt worden?
Today we begin the trial of Hashim Thaçi, Kadri Vasili, Recep Salimi und Jakub Krasnici. Mr. Thaçi.
Anklage ist eigentlich im Juni 2020 erhoben worden gegen Saatchi, der zurückgetreten ist damals als Staatspräsident. Zusammen mit ihm ist der ehemalige Geheimdienstchef der UCK angeklagt worden, Kadri Vasili. Der hat auch in der Schweiz gelebt in den 90er Jahren. Und nachher noch ein Regionalkommandant der kosovarischen Befreiungsarmee und ein ehemaliger Sprecher der UCK. Es sind also vier Prominente.
Und was wird Ihnen jetzt vorgeworfen?
These four men were, without any doubt, the principal leaders of the KLA, and they have been celebrated and honored for it. But there was a darker side to their leadership, and that will be the subject of the trial that is starting today.
Kriegsverbrechen, Mord in 100 Fällen, Misshandlungen von Gefangenen, Verschleppung. Für das Sondertribunal ist nicht relevant, ob sie selber diese Verbrechen begangen haben, sondern ob sie davon gewusst haben. Also sie sind eigentlich angeklagt worden wegen der Führungsverantwortung. Die Verteidiger haben während dem Prozess versucht, eigentlich die Richter zu überzeugen, dass die UCK eine sehr chaotische Truppe war, keine Befehlskette hatte, keine reguläre Armee war, kein Generalstab. Und wenn irgendwo in einem Kaff in Kosovo ein Verbrechen passiert ist, ist laut Verteidigung unmöglich gewesen, dass der Herr Thaçi das gewusst hat. Und zumal er sehr oft, oder sehr viel Zeit auch in Albanien oder im Westen verbracht hat als UCK-Verhandler. Ob sie mit dieser Strategie durchkommen, bleibt abzuwarten.
Der eigentliche Prozess, der läuft seit 3 Jahren. Wie genau läuft das ab und wer finanziert das zum Beispiel?
Vor allem die EU, bisher mit fast 400 oder um die 400 Millionen Euro. Die Schweiz hat auch einen Beitrag geleistet, eine 500.000 Franken. Die Schweiz leistet auch andere Hilfe, zum Beispiel mit Experten. Und es gibt auch Vermutungen, dass vielleicht auch geschützte Zeuge auch in der Schweiz leben. In dem ganzen Prozess haben eben 300 Zeuge ausgesagt. Thaçi wird von amerikanischen Staranwälten verteidigt, wo der kosovarische Staat zahlt, weil es ist auch ein Staatsanliegen. Es ist jetzt nicht nur der Herr Thaçi vor Gericht, sondern sagen wir so eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte, ein ehemaliger Präsident, ein Chef von einer Guerillatruppe, wo einen grossen Anteil hat eigentlich an dem Unabhängigkeitsprojekt. Und der Staat Kosovo hat bisher etwa 30 Millionen Franken ausgegeben für die Verteidiger.
Wie sauber läuft der Prozess? Man hört immer wieder, dass auch Zeugen zum Schweigen gebracht werden, sogar verschwinden. Was kannst du uns zu dem sagen?
Das stimmt. Ich habe selber immer wieder darüber geschrieben in den letzten 10 Jahren. Jetzt gerade im Prozess hat es einfach Vermutungen gegeben, dass der Thaçi versucht hat, den Besucher, die ihn in der Zelle besucht haben, irgendwelche Anweisungen zu geben, wie sie Zeugen sollen beeinflussen. Und in dem Zusammenhang gibt es demnächst einen zweiten Prozess wegen der Behinderung von der Justiz.
Was sagt denn der Thaçi selber zu all diesen Vorwürfen?
Er weist die kategorisch zurück. Er sagt, er hätte keine Befehlsgewalt in der UCK gehabt. Er hat auch in Interviews immer wieder früher gesagt, er sei weit weg von der Frontlinie. Nachher werden oft natürlich Erinnerungen von Madeleine Albright, von der ehemaligen amerikanischen Außenministerin, zitiert, die auch so argumentiert und sagt, während der Verhandlungen bei der Friedenskonferenz in Rambouillet hätte Thatcher richtig Angst gehabt vor Regionalkommandant. Also er hätte nicht so grosse Autorität gehabt. Und für viele Menschen in Kosovo, sie empfinden den Prozess als Ungerechtigkeit in diesem Ausmaß. Sie sagen, das, was in Den Haag jetzt passiert, ist etwas das Gleiche, wenn wir in 3 Jahren Zelensky vor Gericht stellen, wo das eigene Land vor einem Aggressor geschützt hat. Das ist einfach die Interpretation von der kosovarischen Seite.
Das heisst, der Ruf und die Reputation von ihm haben im Kosovo nicht gelitten.
Nein, aber das muss man teilen. Vor allem, was den Krieg anbelangt, nicht. Aber bis zu seinem Rücktritt hat er natürlich sehr einen schlechten Ruf gehabt als eher korrupter Politiker. Aber wenn man sieht, wie viele Politiker auch im Westen korrupt sind, wird so viel relativiert. Aber klar, er hat natürlich mehr schlecht als recht regiert in den letzten Jahren von seiner Amtszeit. Er hat die politische Szene von Kosovo fast 20 Jahre dominiert, als Premierminister, als Außenminister und am Schluss als Staatschef. Und es gibt halt auch außenstehende Stimmen, die finden, man weiss nicht, ist er ein Kriegsverbrecher oder nicht. Aber die Anklagebehörde hat jetzt Anfang der Woche 45 Jahre Haft für ihn verlangt. Und selbst ein geschätzter Kollege, Michael Martens von der FAZ, der ja bis seit 20 Jahren aus der Region berichtet, der hat einfach gesagt, das ist eine groteske Vorstellung. Kosovo ist für den 17. Februar pünktlich zum 18. Jahrestag der Unabhängigkeit auch Grosskundgebung geplant, um Thatcher und die 3 anderen Mitanklagten zu unterstützen.
Eben, er hat recht grosse Unterstützung daheim.
Ja, weil die Leute, wie gesagt, sie finden einfach, der Prozess tut eigentlich auch den legitimen Widerstandskampf ein bisschen delegitimieren. Und das sehen sie natürlich schon ein bisschen anders, weil man will ja nicht, dass der Widerstand eigentlich besudelt wird mit solchen Geschichten.
Wie ist das in der Diaspora in der Schweiz, wo ja sehr starke Anknüpfungspunkte hat in Kosovo?
Ja, also der Prozess wird natürlich mit grossem Interesse in der Schweiz verfolgt. Praktisch 2/3 der UCK-Führung, die kommen ja aus der Schweiz, haben ja lange da gelebt oder kurz wie der Herr Thatcher. Und man hat nach dem Krieg von der Swiss Connection geredet, wo Kosovo regiert. Und mir ist einfach aufgefallen, darunter auch zum Beispiel der Vater von Granit Xhaka, der immer wieder postet hat auf Facebook, Thatcher unterstützt hat, ihn als Freund bezeichnet hat und gesagt hat, irgendwie, dass er bald in Freiheit wird kommen.
Nicht nur Vater vom Granit, sondern auch vom Thailand. Würde eine allfällige Verurteilung von Thatcher etwas an diesem ganzen Ruf ändern? Was glaubst du?
Schwierig zu sagen. Eher nicht, würde ich sagen, weil das Problem ist, bisher sind eigentlich 4, 5 serbische Politiker und Kommandanten vor dem Haager Tribunal gelandet und sind verurteilt worden. Aber sehr viele Täter, die laufen frei herum in Serbien und empfinden das als grosse Ungerechtigkeit. Man ist auch immer noch empört, nicht nur in Kosovo, auch in Bosnien über Frau Del Ponte, wo die Anklage gegen Milosevic so überladen hat. Also sie hat alle Konflikte in Jugoslawien zusammengenommen und hat das Mammutprozess daraus gemacht. Die Folge war, dass Milosevic in der Zelle gestorben ist, ohne einen Urteilsspruch. Also juristisch gesehen ist er eigentlich unschuldig gestorben, obwohl ja kein Zweifel besteht, dass er ein Kriegsverbrecher war. Und das empfinden die Leute natürlich als grosse Ungerechtigkeit und wirklich als die grosse Niederlage von Del Ponte, die als Folge von ihrer etwas schludrigen Arbeit kommt. Und darum bezweifle ich, dass das jetzt wirklich in Kosovo zu einem Umdenken wird kommen.
Wenn man das noch von der anderen Seite anschaut, es hat ja Opfer gegeben auf der serbischen Seite von diesem ganzen Konflikt. Es hat Kriegsverbrechen gegeben. Wie wichtig ist denn der Prozess für die Leute, für die Hinterbliebenen von den Opfern zum Beispiel?
Es ist sehr wichtig. Es ist auch sehr wichtig, dass die wirklich Gerechtigkeit widerfahren, dass sie wissen, wo ihre Familienmitglieder sind, das Schicksal von diesen Leuten aufgeklärt wird, da ist überhaupt keine Frage. Und das finde ich, das ist auch das grösste Problem von der ganzen internationalen Gemeinschaft, dass man nach dem Krieg sich nicht mehr eingesetzt hat, um die Verbrechen wirklich zu klären und Antwort der Familie zu geben.
Was glaubst du, wie geht es aus in Den Haag?
Unmögliche Prognose zu machen, weil von diesen 300 Zeugen sehr viele anonymus gesagt haben. Man weiß nicht, was wirklich geschützte Zeugen gesagt haben. Ich wage einfach keine Prognose.
Ganz zum Schluss und auch unabhängig vom Urteil, wofür steht der Prozess in einem grösseren Zusammenhang? Auch wenn man an ähnliche Prozesse zu Kriegsverbrechen im Gazakrieg oder im Ukraine-Krieg denkt.
Ich glaube nicht, dass das Beispiel Kosovo Schule macht, weil in Kosovo war es so, dass Kosovo ist eigentlich ein Protektorat von der EU und von den Vereinigten Staaten von Amerika war. Die haben so viel Einfluss in Kosovo und die haben auch das Sondertribunal einfach durchgesetzt. Russland akzeptiert die internationale Justiz überhaupt nicht. Von Hamas wollen wir gar nicht reden. Also eine Terrortruppe, die das überhaupt nicht akzeptiert. Und Israel eigentlich auch nicht. Also, es kommt eigentlich darauf an, wo kann die internationale Gemeinschaft oder der Westen Wert durchsetzen. Eigentlich nur in den Gebieten, wo der Westen viel Einfluss hat. Und sonst ist es ganz schwierig.
Danke, Enver.
Danke dir.
Der Enver Robelli, der hat es gehört und den Prozess schon sehr lange verfolgen. Mit euren ausgewählten Text für ihn im Episodenbeschreibung verlinken. Er wird dann auch darüber schreiben, wenn es ein Urteil gibt. Das wird noch ein bisschen dauern. Das war's gsi mit dem aktuellen Apropos. Produziert hat die Folge Valeria Mazzeo. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.